Ja, guten Morgen, liebe Madita. Guten Morgen, lieber Josias. Ich freue mich ganz besonders mit euch, dass ihr euch heute taufen lasst. Aber guten Morgen auch an alle Gäste und guten Morgen, liebe Gemeinde. Was für ein Geschenk, heute hier auf der Wiese stehen oder sitzen zu dürfen in Gottes Schöpfung und Taufe feiern zu können. Für uns ist es irgendwie selbstverständlich, dass wir einen Pool aufstellen können und es mit Wasser füllen können. Aber es gibt auch Kulturen und Regionen, wo es vielleicht nicht so viel Wasser gibt. Und ich habe dazu einen Bericht von einer Missionarin gelesen. Ich brauche meine Magnete. Genau. Ich habe einen Bericht von einer Missionarin gelesen, die lebt in Kenia unter einem Stamm, das in der Wüste lebt. Und dort ist es mit der Taufe nicht so einfach. Dieser Stamm ist eine unerreichte Völkergruppe, das heißt, sie haben keine jahrhundertelange Tradition des Evangeliums, der guten Nachricht von Jesus, sondern die letzten Jahre sind Christen zu ihnen gekommen, um ihnen von Jesus zu erzählen. Und durch die Gnade Gottes ist ein Großteil von ihnen an den Punkt gekommen, dass sie sich für Jesus entschieden haben und dass sie sich geöffnet haben und gesagt haben, ja, diesem Jesus möchte ich nachfolgen, zu diesem Jesus möchte ich gehören. Und dann steht eben in Apostelgeschichte dieser Vers: Lasset euch taufen zur Vergebung der Sünden. Aber wie macht es ein Stamm in einer Region, in einer Wüste, wo es nicht genug Wasser gibt? Und ja, man könnte sagen, man könnte sie nur so ein bisschen beträufeln oder ein bisschen besprengen mit Wasser, aber der Stamm wollte ja diese Bibelstelle ernst nehmen, dass in dem Untertauchen, dass das die Taufe bedeutet. Und die Missionare haben eben genau darüber gesprochen, über Römer 6, worüber ich auch heute sprechen möchte, was die Bedeutung von der Taufe ist. Aber dieser Stamm, weil es dort so wenig Wasser gibt, die haben das noch nie erlebt, was es bedeutet, im Wasser unterzutauchen und wieder aufzutauchen. Und sie haben dann gedacht, sie sterben wirklich, wenn sie unter Wasser sind und sterben quasi einen physischen Tod. Genau. Mal bis hierher die Geschichte. Ich bin begeistert von dieser Perspektive, von diesem Stamm. Sie haben erst seit kurzem Jesus kennengelernt und haben trotzdem schon so viel von ihm verstanden und waren bereit, ihr Leben ganz Jesus hinzugeben und waren bereit, auch diesen physischen Tod zu leben oder zu erleben. Und trotzdem wissen wir auch ganz genau, dass die Taufe nicht mit diesem physischen Tod verbunden ist, aber es zeigt eben diese Hingabe von diesem Stamm und was diese Taufe auch bedeutet. Wenn es nicht dieser physische Tod bedeutet, fragen wir uns heute vielleicht, was bedeutet dann die Taufe? Was steckt in dieser Taufe drin? Wenn wir das heute entdecken möchten, dann können wir vielleicht von einem Stamm in Afrika in die Lehre von der Kirche springen. Und da ist es sowohl in der katholischen Kirche als auch in der evangelischen Kirche, ist die Taufe ein Sakrament. Vielleicht ist ein Sakrament in unserem Sprachgebrauch nicht so sehr üblich und vielleicht können nicht so viele damit was anfangen. Ein Sakrament ist etwas, das von Jesus eingesetzt wurde und es ist ein sichtbares Zeichen, was auf eine unsichtbare Realität hinweist. Aber was ist dieses sichtbare Zeichen in der Taufe? Es gibt dabei zwei Elemente und auf das erste möchte ich jetzt erstmal auf das erste eingehen, genau. Wenn wir uns die Bedeutung allein von dem Wort Taufe anschauen, dann steckt da schon das Untertauchen drin. Aber auf welche unsichtbare Realität weist bitte ein einfaches Untertauchen unter Wasser? Worauf weist es hin? Das Untertauchen erinnert daran, unter Wasser begraben zu sein. Die Taufe ist also ein symbolischer Tod. Und im antiken Denken, da war das Meer und auch das Wasser verbunden mit dieser Symbolik des Todes. Im Alten Testament sehen wir das immer wieder, sei es in der Arche Noah, wo die ganze Menschheit bis auf Noahs Familie unter dem Wasser begraben war, oder bei Mose, als die Ägypter im Roten Meer begraben wurden. Und auch die Jünger im Neuen Testament waren der Gefahr des Wassers ausgesetzt, als sie auf dem Sturm oder mitten im Sturm waren und bevor Jesus diesen Sturm gestillt hat. Wir können also erstmal festhalten, dass ein Teil dieser unsichtbaren Realität in der Taufe ist, dass wir uns eins machen mit diesem Tod, mit Jesu Tod. Und ich möchte uns da mit hineinnehmen in einen Bibeltext, der genau das anspricht. Und dieser Text steht in Römer 6. Aber davor nochmal kurz möchte ich einen Blick werfen in den Kontext, also was Paulus in dem Kapitel davor schreibt. In dem vorherigen Kapitel erklärt Paulus, dass durch Adam, also durch Adam und Eva, der Tod auf die Menschen gekommen ist, weil sie Gott nicht gehorsam waren, weil sie ihre eigenen Wege gegangen sind, weil sie von der verbotenen Frucht gegessen haben. Und seit von dem an ging diese Sünde von Generation zu Generation und jeder von uns, jeder, der hier sitzt, hat Sünde in seinem Leben. Und der Mensch konnte nicht mehr gerecht vor Gott bestehen. Und dann erklärt Paulus aber, dass durch Jesus die Gerechtigkeit Gottes in Gnade zu den Menschen gekommen ist und dass wir reingewaschen sind durch sein Blut. Wir als Menschen hätten den Tod verdient, aber Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Diese Gnade wischt auch jede Unreinheit, jede Sünde von uns weg. Und auf diesen Gedankengang geht dann Paulus eben in dem Römer 6, in dem Kapitel Römer 6 weiter ein. Ich lese die ersten Verse, die Verse 1 bis 4. Was sollen wir dazu sagen? Etwa, lasst uns in unserer Sünde bleiben, damit die Gnade noch größer wird? Auf keinen Fall. Für die Sünde sind wir ja tot. Wie könnten wir da noch weiter in ihr leben? Ihr wisst doch, wir alle, die wir auf Jesus Christus getauft wurden, sind einbezogen worden in seinen Tod. Und weil wir bei der Taufe in seinen Tod mit einbezogen wurden, sind wir auch mit ihm begraben worden. Paulus sagt genau das, wenn die Gnade alles wegwischt, dann könnten wir eigentlich einfach weiterleben in der Sünde und es ist alles gut. Wir kommen immer wieder zu Jesus, beten um Vergebung und er vergibt uns. Aber genau deshalb, dass da keine Missverständnisse entstehen, geht Paulus genau darauf ein und sagt, nein, auf keinen Fall. Und dann in Vers 2 kommen diese spannenden Verse oder diese spannenden Worte. Für die Sünde sind wir tot. Wie könnten wir weiter in ihr leben? Und das sind harte Worte. Wir sind tot. Wie geht es dir mit diesen Worten? Wenn du sie vielleicht zum ersten Mal hörst, dann könnte man erschrocken sein und sagen, wo bin ich jetzt hier gelandet? Die Bibel ist so ein schreckliches Buch, wie kann ich tot sein der Sünde? Aber wenn wir genauer uns anschauen, erkennen wir, dass es keine Bedrohung für uns ist, sondern eine Befreiung. Nämlich nicht mehr in der Sünde, sondern unser Leben ist verwoben mit dem Leben von Jesus. In Vers 3 und Vers 4 betont Paulus eben genau das, dass wir in Jesu Tod mit einbezogen worden sind. Und wer sich zu Jesus bekennt, der ist mit ihm am Kreuz gestorben und mit ihm begraben worden. Was heißt das jetzt für uns heute? Wenn wir mit unserem eigenen Streben tot sind, dann sind wir bereit für Gottes Willen. Dann suchen wir nicht mehr unsere eigene Agenda, sondern wir suchen nach Gottes Willen für uns und unser Umfeld. So wie es Jesus auch vorgelebt hat. Er konnte nur die Dinge tun, die er den Vater tun sah. Und so hat Jesus uns es auch im Vater unser gelehrt, nach dem Willen des Vaters zu suchen. Da heißt es, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und deswegen suchen wir nicht mehr unseren eigenen Willen. Das ist das Erste, was wir heute uns zur Taufe festhalten können. Der Sünde tot zu sein bedeutet, Gottes Willen konsequent über meinen eigenen zu stellen und ihm darin zu vertrauen, dass sein Wille und seine Wege besser sind als meine eigenen. Auch wenn ich vielleicht meine, dass ich meine Wege besser vertrauen könnte, dass es bessere Wege sind. Der erste Punkt, der mir heute wichtig geworden ist, ist der, dass ein Segen darauf liegt, wenn wir Gottes Willen über unseren eigenen stellen. Und ganz ist es ein Ringen und ein Beten für das, was Gott in unserem Leben möchte. Auch wenn wir meinen, eben zu wissen, was gut für uns ist. Sei es in den kleinen Entscheidungen oder auch in den großen Entscheidungen oder in Bezug auf unser Ego, auf unsere Überzeugungen, auf unsere Emotionen. Gott steht über all dem. Und getrennt von Gott sind wir wie... Moment. Getrennt von Gott sind wir wie dieses Blatt. Weht im Wind und wenn ich es so ein bisschen bewege, das macht Lärm und es steht für sich selber. Es ist ein unbeschriebenes Blatt und es denkt, es ist so wie es ist gut. Aber wenn Gott es gebrauchen möchte und es zu den Menschen ankommen soll, zum Beispiel wenn ich jetzt versuche, das zur Lore zu schmeißen, dann funktioniert es nicht. Und ich kann es vielleicht auch nochmal probieren. es kann auch liegen bleiben. Genau, ich kann es nochmal probieren und es klappt irgendwie nicht. Genau, es klappt nicht. Gott kann mit diesem Papier, wenn es so ist, ungefaltet und unbearbeitet von ihm und mit seinem eigenen Willen, mit seinem eigenen Stolz, mit seinen eigenen Überzeugungen, seinen eigenen Plänen, kann Gott nicht viel damit anfangen, sondern es weht im Wind, es macht Lärm, es steht für sich selbst und es hat keine Zielrichtung. Aber Gott möchte uns genau auf diesen drei Ebenen begegnen, in unserem Ego, in unserem Stolz, in unseren Plänen und auch in unseren Emotionen. Und Madita und Josias, das feiern wir genau heute, dass ihr genau das tut. Ihr vertraut euch ganz Gott an und lasst ihm die Kontrolle über euer Leben. Aber ich möchte mich nicht nur an die beiden richten, sondern auch an jeden, der heute hier sitzt. Ich möchte dich fragen, glaubst du das, dass du dein ganzes Leben Gott anvertrauen kannst? Und wenn du die Frage mit Ja beantworten kannst, frage ich dich, fällt dir das leicht? Oder gibt es vielleicht Lebensbereiche, wo es dir eher schwerfällt? Und welche Lebensbereiche sind es? Von uns aus, menschlich gesehen, können wir Gott nichts bringen, womit er was anfangen könnte. Das Einzige, was wir ihm geben können, ist es, wenn wir uns ihm ganz anvertrauen. Wenn wir uns klein machen vor ihm und zu ihm sagen, Vater, hier bin ich, ich brauche dich. Unsere eigenen Pläne, unsere eigenen Wille, die Bibel würde sagen, unsere sündige Natur geben wir damit auf, lassen sie sterben. So stand es auch in den Versen. Wir sind der Sünde tot. Aber das klingt fast so, als hätte die Taufe so einen magischen Einfluss auf uns, dass wir von einem Tag auf den anderen ohne Sünde leben würden. Meine Taufe war vor 10 Jahren und das heißt, ich lebe jetzt quasi seit 10 Jahren ohne Sünde. Ich bin heilig und rein und perfekt. Ich weiß nicht, warum ihr lacht. Nein, natürlich nicht. Ich bin nicht perfekt, ich bin nicht heilig, ich bin nicht rein. Der Einzige auf dieser Welt, der ohne Sünde blieb, war Jesus. Ja, Gott sieht mich in Jesus als rein und heilig und ich bin reingewaschen, das auf jeden Fall. Aber in meinem Leben bleibt der Kampf gegen die Sünde weiterhin aktuell. Aber wie können wir Jesus und diese neue Kleidung, die er uns gibt, wie können wir die anziehen? Wie können wir dafür brauchen wir die Gemeinschaft mit Gott in unserem Alltag. Wir brauchen seine Nähe und wir brauchen immer wieder die Vergebung seiner Sünden, unserer Sünden. Der Heilige Geist in uns, der auch in der Taufe auf uns kommt, der weist uns auf unsere Sünden hin und er befähigt uns auch, uns anzunehmen. Die Taufe beinhaltet auch genau das, diese Buße, also eine Umkehr von dem Bösen hin zu Gott, von unseren eigenen Wegen, von unserem eigenen Willen hin zu Gottes Willen. Und das ist etwas, was in unserer Hauptpraxis. Es rauscht ein bisschen. Ich versuche mal nochmal weiterzureden. Was in unserer Glaubenspraxis nicht sehr betont ist, aber es hat einen unheimlichen Wert für uns, für unseren Glaubensleben. Genau, wir brauchen dafür andere Menschen. Nicht viele Menschen, aber ein paar Menschen oder einen Menschen, dem wir vertrauen. Die katholische Kirche hat dafür die Beichte, wo es üblich ist, Sünden zu bekennen und auch Vergebung zugesprochen zu bekommen. Aber in unserer evangelisch-freikirchlichen Tradition haben wir dafür nicht so den ganz klaren Ort dafür, wie Sündenbekenntnis passiert und wo auch die Vergebung der Sünden zugesprochen wird. Am ehesten passiert es vielleicht noch in Zweierschaften oder in manchen Mentoring-Beziehungen, wo Sünden bekannt werden und auch eben diese Vergebung der Sünden zugesprochen wird. Aber das ist so ein tiefes Bild, dass wir unsere Lasten miteinander teilen, dass wir einander unterstützen, dass wir einander Vergebung auch zusprechen. Und deswegen ist es gerade heute wichtig und für die nächsten. Ja. Genau. Es ist für euch beide gerade wichtig, heute und die nächsten Monate so eine Beziehung zu haben zu jemandem, den ihr vertraut und der euch begleitet, dem ihr euch ins Leben reden lässt. Ich selber habe das auch erlebt in Zweierschaften oder Mentoring-Beziehungen, was für ein Segen darin steckt, wenn ich jemand in mein Leben reinblicken lasse und wenn ich meine Kämpfe nicht alleine kämpfe. Durch die Taufe werden wir eben nicht zu Supermännern und Superfrauen, sondern wir haben einen Marathon vor uns, wo wir uns ausstrecken nach dem, was vor uns liegt und nicht zurückblicken, was hinter uns liegt. Wir brauchen diese Gemeinschaft, die uns begleitet, die für uns betet, die auch geistlich Verantwortung für uns übernimmt. Und dafür ist Gemeinde, so wie wir heute hier versammelt sind, ist der richtige Ort, um genau das zu erleben. Geistlich getragen zu sein von der Gemeinschaft, wo andere stark sein können, wenn wir schwach sind. Wo andere für uns beten können, wo wir Gebet brauchen. Und das ist mein zweiter Punkt für heute. Gott formt uns in dieser Nachfolge bis an unser Lebensende. Es ist nicht etwas, was von heute auf morgen, wir gehen ins Wasser, kommen wieder raus und alles ist neu und alles ist verändert, sondern es ist ein lebenslanger Prozess der Nachfolge, Nachfolge von Jesus. Jesus heilt mich, wo ich gebrochen bin. Jesus heilt dich, wo du gebrochen bist. Er spricht dir Vergebung zu, wo du sie brauchst. Und du darfst deine Last und deine Schuld loswerden bei Jesus. Ein Leben unter der Herrschaft von Jesus bedeutet immer auch ein Leben der Heilung. Heilung nicht nur im Sinne von körperlichen Beschwerden, sondern auch genauso eine Heilung mit unserer eigenen Geschichte, mit unserer eigenen Persönlichkeit. Da sind vielleicht Wunden, Kränkungen, Unausgesprochenes, Unerlöstes, Verworrenes und eben die Schuld, die wir mit uns rumtragen. Aber durch all das hindurch, durch unser Alltag mit ihm, durch unsere Beziehung mit ihm, durch unser nahes Laufen mit ihm, wird er uns da Heilung schenken und Befreiung schenken. Und er wird uns in unsere Bestimmung führen, wo wir an dem Platz sein werden und sind, wo wir unsere Gaben so einsetzen dürfen, wie es Gott Ehre gibt, wie es Gott gefällt. Ich zum Beispiel hätte vor einigen Jahren nicht gedacht, dass ich predigen werde, dass ich hier vorne stehen werde und immer wieder Gottes Wort unter die Menschen bringen werde. Selbst zu Beginn meines Theologiestudiums habe ich noch gedacht, Predigten ist jetzt nicht so meins und das will ich nicht unbedingt so machen. Aber heute stehe ich hier und ich habe die Gewissheit, dass Gott mir das in mein Leben hineingelegt hat, dass ich Gottes Wort verkündigen darf. Aber all das, die Heilung von Wunden, die Entdeckung von Gottes Wegen für unser Leben, ist nichts, was an einem Tag passiert. Sondern diese Heilung passiert in einer engen Beziehung mit diesem lebendigen Gott, der seinen eigenen Sohn auf die Welt geschickt hat, um uns dieses Leben zu schenken, in der diese Heilung Schritt für Schritt passiert. Und dafür brauche ich jetzt nochmal ein Papier. Und zwar, wenn wir dieses Papier in Gottes Hand legen und wir ganz in Gottes Hand sind und wir uns ihm anvertrauen, dann darf er das auch kaputt machen in uns und zerstören, was nicht gut ist, wo wir unsere eigenen Wege gehen, wo wir unseren eigenen Willen, unseren eigenen Stolz haben, unser eigenes Ego haben und darf es zerstören, was Neues bauen. Und das passiert dann. Er formt uns in seiner Hand und er baut etwas Neues, etwas, das Frucht bringen kann, etwas, das eine Frucht, die bleiben wird, die in Ewigkeit Bestand haben wird. Aber dieser Prozess, wenn ich das hier in meiner Hand so zerdrücke, es tut weh, es ist nicht angenehm, es ist nicht leicht, es ist nicht schön, es fühlt sich vielleicht nicht immer gut an, aber wir sind in Gottes Hand und wir vertrauen uns ihm an, dass das, was er vorhat, dass es besser ist als unsere eigenen Wege. Und es können 10, 20, 30, 40 Jahre auf dieser Welt bedeuten, indem wir immer wieder von Gott geformt werden und zerdrückt werden und es tut immer mal wieder weh, wenn er was abschneidet von uns, was wir in uns tragen. Aber wenn wir uns jetzt das Blatt anschauen, dann sehen wir, es ist nicht mehr das Gleiche. Es ist nicht mehr dieses Blatt, was hin und her weht im Wind, sondern es ist eine Kugel geworden. Und wenn ich jetzt nochmal versuche, ich mach das später, sorry. Ihr müsst noch ein bisschen warten mit der Kugel. Genau. Wir sehen auf jeden Fall, es macht nicht mehr den Lärm, wenn ich es jetzt aufmachen würde oder aufmache. Mache und jetzt im Wind wehe. Außer ich komme ans Mikrofon dran. Aber es macht keinen Lärm mehr. Es steht nicht mehr für sich selbst. Es schreit nicht mehr nach seinem eigenen Ego und nach seinem eigenen Willen, nach seinen eigenen Bedürfnissen, sondern es hat gelernt, Gott zu vertrauen. Und wenn wir uns das Blatt ansehen, dann sehen wir auch die Narben und die Spuren von Gott in unserem Leben, was eben mit Schmerzen, was mit harten Prozessen verbunden ist. Aber wir sind in Gottes Hand und wir haben uns von ihm formen lassen. Und das ist, was euch Täuflinge erwartet. in dem Weg der Nachfolge, wenn ihr Jesus nachfolgt. Wir sehen, wie Jesus euren Charakter und euren Glauben schon bis hierher geformt hat und er hat noch so viel mehr für euch vorbereitet. Wir werden es immer mehr sehen, wie er euch Identität zuspricht, wie er Wunden aus eurer Vergangenheit immer mehr auch heilt und euch wiederherstellen wird als Personen. Mit der Perspektive können wir jetzt in die nächsten Verse hineingehen. Und die Verse 4b bis 10 in Römer 6. Ich lese nochmal vor. Aber Christus wurde durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt. So werden auch wir ein neues Leben führen. Denn wenn wir ihm im Tod gleich geworden sind, werden wir es auch in der Auferstehung sein. Wir wissen doch, der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Dadurch wurde der Leib vernichtet, der im Dienst der Sünde stand. Jetzt sind wir ihr nicht mehr unterworfen. Wer gestorben ist, auf den hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Wir sind nun also mit Christus gestorben. Darum glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen doch, Christus wird nicht mehr sterben, nachdem er vom Tod auferweckt wurde. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn, denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde. Das ist ein für alle Mal geschehen. Aber das Leben, das er jetzt lebt, lebt er ganz für Gott. Und hier in den Versen geht Paulus eben nochmal genauer und ausführlicher ein, was er damit meint, der Sünde tot zu sein. Es heißt nach den Versen 6 bis 9, dass wir uns dazu bekennen, dass der alte Mensch vergangen ist, dass dieser alte Mensch, der blind war in der Finsternis, der gefangen war in der Sünde, dass das Vergangenheit ist, dass wir ein neues Leben führen in Jesus, dass wir befreit sind von dem Tod und von der Sünde und dass wir eine neue Freude, eine neue Perspektive in unserem Leben haben. In diesem neuen Leben fand ein Herrschaftswechsel statt. In diesem, wir sind nicht mehr unter der Sünde, die Sünde hat keinen Anspruch mehr auf uns, auf mich, sondern Jesus ist unser Herrscher geworden. Wir vertrauen unser Leben Gott höchstpersönlich an. Und zu all dem bekennen wir uns auch in der Taufe. Paulus spricht davon, dass der alte Mensch, der wir früher waren, mit Christus am Kreuz gestorben ist. Und wenn wir das so hören, dann sind wir uns der Tragweite dieser Entscheidung auch bewusst. Madita und Josia, sie bekennt euch dazu, dass ein Teil von euch sterben darf und dass ihr diesen neuen Menschen anziehen möchtet, dass Gott euch formen darf, so wie wir es auch in dem Papier, in dem Beispiel gesehen haben. Gott darf euch formen, ihr seid in seiner Hand. Aber ich möchte mich wieder nicht nur an euch beide richten, sondern an die ganze Gemeinde. Ich möchte dich fragen, darf Gott deinen Charakter, darf Gott deinen Glauben formen? Und wenn ja, darf er das auch, wenn es dich etwas kostet und wenn es vielleicht mit Schmerzen verbunden ist, auch wenn es vielleicht sich nicht immer gut anfühlt? Darf Gott das? Vertraust du Gott so sehr, dass du mit ihm durchs Leid und durch den Schmerz hindurch gehst, weil du weißt, er hat Gutes mit dir vor und er möchte dir keinen Schmerz und keine Wunden zuführen, sondern er möchte dir Heilung schenken? Und auch wenn es die Täuflinge etwas kostet, auch wenn in euch immer noch dieses Verlangen nach dem alten Leben, nach alten Gewohnheiten, auch wenn es immer wieder hochkommt, so wisst ihr und entscheidet euch dafür, dass Jesus diesen Kampf wert ist. Dass das, was vor euch liegt, sich lohnt, um alles aufzugeben. Der Kampf zwischen Gut und Böse in eurem Leben wird weitergehen, aber durch das Neue, das Jesus in eurem Herzen schon getan hat und durch den Heiligen Geist in euch, habt ihr alles, was ihr braucht, um Jesus ähnlicher zu werden, um zu ihm hinzuwachsen. Spürt ihr diese Spannung hier in diesem einerseits und andererseits? Einerseits hat Jesus bereits alles neu gemacht und wir sind in der Taufe mit Jesus nicht im Tod geblieben, sondern wir haben schon Anteil an dieser Auferstehung. Und andererseits bleiben wir so vulnerabel für die Sünde und wir warten auf die Erfüllung des Reiches Gottes, das bereits angebrochen ist. Und damit komme ich eben zu diesem zweiten Teil der Bedeutung des Sakramentes, wo diese unsichtbare Realität. In den Versen, die ich vorgelesen habe, wird es bereits deutlich. In Vers 5 steht, denn wenn wir mit ihm im Tod gleich geworden sind, werden wir es auch in der Auferstehung sein. Wer mit Jesus gestorben ist, wird auch mit ihm auferstehen. Ich habe vorhin gesagt, dass das Wasser in der Bibel eine Bedeutung des Todes hat und des Sterbens. Aber gleichzeitig hat das Wasser in der Bibel auch etwas Lebensspendendes. Dort, wo ein Fluss geflossen ist, dort war ja genug Wasser da, um Leben möglich zu machen. Dass Pflanzen und Tiere leben konnten und wachsen konnten. Und im Psalm 23 führt Gott selbst als der gute Hirte seine Herde zu frischem Wasser. In Jeremia wird Gott als Quelle beschrieben, die Leben schenkt. Wasser ist also nicht nur eine Symbolik des Todes, sondern auch des Segen Gottes. Jesus spricht ebenso von dem lebendigen Wasser. Er spricht davon, wie er den Dürstenden von der Quelle des lebendigen Wassers geben möchte. Und der Frau am Jakobsbrunnen hat Jesus lebendiges Wasser angeboten, sodass sie nie wieder dürsten muss. Und dieses lebendige Wasser ist nicht nur auf Jesus begrenzt, sondern es schwappt großzügig über, die in seiner Nähe sind, die mit ihm laufen, die ihm nachfolgen. Und so wird dieses Wasser auch auf euch, Josias und Madita, überschwappen an die Orte, an denen ihr sein werdet. Und werdet ihr zum Segen werden für andere. Und das können wir festhalten in dem dritten und letzten Punkt in der Predigt heute. Wer zu Gott gehört oder wer zu Jesus gehört, von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus sagt, wer ihm vertraut, wer mir vertraut, von dem werden diese Ströme lebendigen Wassers ausfließen. Und wenn wir uns von ihm, von Gott haben formen lassen, dann sind wir dazu bereit, andere wahrzunehmen. Dann gucken wir nicht mehr nur nach uns, nach unserem Bedürfnis, nach unserem Stolz, nach unseren Überzeugungen, nach unseren Plänen, sondern sehen wir unseren Nächsten. Dann sind wir bereit, anderen zu dienen. Und wenn Gott uns zu Menschen schicken möchte und senden möchte, dann werden wir an das Ziel auch kommen und dann werden wir bei den Menschen ankommen und ihnen Gutes tun. Und wenn ich jetzt versuche, der Lore den Ball zuzuwerfen, dann kommt er an. Das Papier ist eben nicht mehr das gleiche, sondern es wurde geformt in Gottes Hand. Und so sind wir bereit, zu den Menschen zu gehen. Und so sind wir bereit, gesendet zu werden, gesandt zu werden zu den Menschen in unserem Umfeld. Und so leben wir nicht nur für uns unseren Glauben, bekennen hier unseren Glauben, sondern wir sind gesandt in unser Umfeld, zu unseren Familien, zu unseren Nachbarn, zu unseren Freunden, auf unseren Arbeitsplatz, in die Schule, ins Studium, wo auch immer wir sind. Und wir werden das tun, was Gott uns aufträgt, weil wir bereit sind, seinen Willen über unseren eigenen zu stellen. Wie geht es dir damit? Erlebst du das vielleicht schon? Vielleicht hast du ganz viele Zeugnisse, wie Gott dich zu Menschen schickt und du zum Segen wirst für andere. Trotzdem möchte ich dich heute fragen, wie kannst du vielleicht gerade in der kommenden Woche, überleg mal, was nächste Woche ansteht, welche Termine, wo du unterwegs bist, wie kannst du jemandem zum Segen werden? Vielleicht mit der Kleinigkeit, mit dem kleinen Detail oder einfach, indem du für eine Person betest, die selber gerade keinen Glauben hat oder die gerade am Kämpfen ist. Und das ist nämlich dieser zweite Teil dieser unsichtbaren Realität, dass wenn wir aus dem Wasser auftauchen, dass wir ein neues Leben geschenkt bekommen haben, wo wir nicht mehr nur nach uns selbst schauen. Wir können uns das bildlich vorstellen, wenn wir aus dem Wasser auftauchen wenn wir die Luft angehalten haben und wir gierig schnappen nach Luft, nach dem neuen Leben, das Gott uns schenkt. Und so ist diese Sehnsucht nach dem Neuen, was Jesus in uns getan hat. Wir haben Anteil bekommen an dieser Auferstehung von Jesus. Und das kann uns keiner rauben. Madita und Josias, euch kann das keiner rauben. Egal was kommen wird, es ist fest und es ist geschrieben im Buch des Lebens. Ihr seid geschrieben im Buch des Lebens und es kann euch keiner rauben. Auch wenn die letztendliche Auferstehung erst passiert, wenn unser Leben hier endet und wenn wir hier unseren letzten Atemzug gezogen haben, so haben wir doch jetzt schon Anteil an dieser inneren Heilung und auch an der äußeren Heilung. Aber noch eine letzte Frage. Was passiert oder was ist, wenn wir diese Heilung, für die wir beten, für uns selbst oder für Menschen in unserem Umfeld, was ist, wenn das nicht passiert? Was ist, wenn Gott nicht so handelt, wie ich es mir wünsche? Heißt es, dass Gott nicht gut ist? Heißt es, dass er doch nicht die Kontrolle hat oder dass er mich nicht liebt oder dass ich doch was falsch gemacht habe in der Sündenbekenntnis oder in meiner Nachfolge? Nein, das bedeutet es nicht. Sondern es gehört zu unserem Weg als Nachfolger von Jesus auf dieser Seite der Ewigkeit dazu. Christsein ist kein Schönwetterglaube, sondern gerade in den schwierigen Zeiten wird unser Glaube geformt und unser Charakter geformt. Wenn alles gut läuft, dann fällt es uns leicht, an Gott zu glauben. Aber wenn wir auf die Probe gestellt werden und wenn wir uns mit dem Rücken an die Wand fühlen, dann gerade dann ist der Moment, wo Gott uns formen möchte, wie das Blatt in der Hand Gottes. Und diese Prozesse brauchen wir, damit Gott mit uns ans Ziel kommt. Und das ist Gottes Lebensschule, in die er uns einlädt und auf die ihr zwei euch auch eingelassen habt. Als Gemeinde sind wir zunächst als Zeugen aufgerufen und wir geben den Rahmen für die Taufe. Und in dem Sakrament ist neben der Symbolik von etwas Sichtbarem auf etwas Unsichtbares, ist auch die Gemeinschaft entscheidend. Durch die Taufe werdet ihr Teil des des Leibes Christi und der weltweiten Christenheit. Ihr habt eine Riesenfamilie auf der ganzen Welt und in jedem Land der Welt habt ihr Geschwister. Unter anderem auch in Kenia, wo ein Stamm sich für eine Taufe mit Untertauchen entschieden hat. Und die Frage ist, wie ging diese Geschichte aus? Sie haben sich als Gruppe dazu entschieden, das genauso machen zu wollen. Sie möchten sich untertauchen lassen und sie haben diesen Aufwand gemacht und sind Kilometer gelaufen, haben Kanister gefüllt mit Wasser, haben eine Grube ausgehoben, um einen Erwachsenen oder um Erwachsene taufen zu können. Und damit haben sie eindrucksvoll bewiesen, was ihnen die Taufe wert war. Dass es für sie nicht nur irgendwie eine Symbolik war, ein kurzes Untertauchen, sondern sie haben gewusst, es ist eine Entscheidung, die ihr Leben verändern wird. Und es ist vielleicht die wichtigste Entscheidung in ihrem Leben. Und das möchte ich auch nochmal uns fragen, wie viel ist uns diese Taufe wert? Wenn wir heute hier stehen, sind wir uns bewusst, was diese Taufe bedeutet. Und wenn du schon getauft bist, egal ob als Erwachsenentaufe, wie wir es heute feiern, oder auch in der Kindestaufe mit Konfirmation oder Firmung, möchte ich dich heute fragen, spiegelt dein Leben diese drei Punkte wider? Und wenn du nicht getauft bist, stell dir vielleicht trotzdem diese Fragen und starte einen Prozess mit Gott. Und stell ihm diese oder öffne dein Herz vor ihm. Sag ihm, was dich vielleicht abhält, dass du ihm ganz vertrauen kannst. Und ich bin mir sicher, dass er auch dich beim Namen rufen möchte, dass er in dein Leben reinsprechen möchte und dein Herz und dein Leben verändern möchte. Jetzt zum Ende der Predigt freuen wir uns aber schon auf das Zeugnis von Josias und Madita, was Gott in ihrem Leben getan hat, wie sie Heilung erlebt haben, wie sie es gespürt haben, wie Gott sie beim Namen ruft. Und ich möchte noch zum Abschluss kurz beten. Ja, Vater, ich danke dir für diesen herrlichen Sonntag in deiner Schöpfung, dass wir hier stehen dürfen auf der Wiese. Danke für das Leben von Madita und Josias, die sich heute für dich entscheiden und ganze Sache mit dir machen möchten. Danke, dass wir das auch als Gemeinde feiern dürfen und ganz neu auch von der Taufe und ihrer Bedeutung herausgefordert sein dürfen. Rede du zu jedem Einzelnen hier und bau du weiter dein Reich, hier in Leonberg und auch auf der ganzen Welt. Amen.